Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Uncovered Thilo Mischke Podcasts. Diesmal versucht mit so wenig Störgeräuschen wie möglich, denn mein Gast und ich, zu dem ich gleich komme, wir sitzen in einem Haus in Bagdad, in einem Raum, in dem keine Klimaanlage läuft, in dem keine Wasserpumpe im Hintergrund blubbert. Es ist der leiseste Raum dieses Hauses und wer ist mein Gast heute? Ich komme jetzt mal gleich zu dir, weil es ist auch schon spät und du hast heute gearbeitet hier, nämlich in Bagdad. Wir sind bei einer Sicherheitsfirma. Den Namen kneife ich mir jetzt einfach mal, brauchen wir auch gar nicht weiter erwähnen jetzt hier in dem weiteren Podcast. Dazu kommen wir dann in unserer Folge. Und mir gegenüber sitzt Hanu. Das ist sein Spitzname. Mehr werde ich auch nicht zu ihm verraten. Doch, ein bisschen was verrate ich zu ihm. Also keine Sorge, ich werde nicht deine Identität preisgeben, denn
alles gut.
Mein Gesprächspartner möchte gerne unerkannt bleiben. Warum? Das wird er dann gleich erklären, warum ihm das wichtig ist. Aber ich will kurz beschreiben, wie Hanu aussieht. Er sieht aber allerdings so aus wie viele hier, deswegen fällt es gar nicht auf. Er ist riesengroß, er wiegt viel. Er hat sehr viel Muskeln. Wir haben ihn als Drehteam, wir sind ja hier gerade als Drehteam in Bagdad, gewählt zum schönsten Mitarbeiter dieser Sicherheitsfirma. Was aber egal ist für den Podcast.
Ich fühle mich geehrt.
Weil es ja nur um die Stimme geht. Und wir beide reden heute mal so ein bisschen darüber, ich würde sagen, wir reden über gefährliche Arbeitsplätze, über die Arbeit in Krisengebieten und natürlich, was dich bewegt, eben hier in Bagdad zu arbeiten für eine Sicherheitsfirma.
Okay, ich bin gespannt.
Dann, was heißt denn der Blick? Weil die Person, die den Ton macht, guckt mich so kritisch an.
Ich will nur sagen, dass du nicht zu viel über die Arbeit verratet, weil sonst muss man die Folge ja nicht mehr gucken.
Ja, aber so viele hören den Podcast ja nicht. wie lange bist du jetzt hier im Irak?
Also jetzt, das ist mein dritter Turn und ich bin jetzt schon, die dritte Woche hat jetzt angefangen.
Die dritte Woche, also du bist es eigentlich schon gewöhnt, du weißt genau, wie diese Abläufe sind.
Genau.
Du weißt, wann dir der Heimweh einsetzt und
genau.
All das,
ja.
Was passiert.
Ja.
Ich glaube, die brennendste Frage, die ja auch mir oft gestellt wird, ist, warum machen wir sowas eigentlich? Also warum gehe ich als Thilo Mischke für Uncovered an gefährliche Orte und überlege auch davor natürlich dreimal, aber ich mache es dann trotzdem. Und warum bist du zur Bundeswehr gegangen und arbeitest dann hier?
Ja, das ist auch eine gute Frage, die mir dann auch oft gestellt wird, weil jeder, der irgendwie in Westeuropa aufwächst, der muss sowas nicht machen. Aber dennoch ist ja, das kannst du sicherlich auch bestätigen, irgendwo immer dieses Abenteuer, das sucht man dann irgendwie. Und manche sagen, ich träume die ganze Zeit von dem Abenteuer. Und manche sagen, gut, ich möchte das, ich mache das einfach mal und schaue mir das wirklich mal vor Ort an.
Für die meisten ist allerdings Abenteuer, wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich so mit dem Zug von Bangkok nach Surat Thani fahren. Und das reicht dann auch als Abenteuer. Ich glaube, die Definition von Abenteuer, die wir beide haben, die könnte man uns auch als zynisch vorwerfen. Weil ich meine, wir erleben Abenteuer an Orten, an denen sehr viel Leid stattfindet. Und du bist hier, um Leid zu verhindern zum Beispiel.
Richtig, und wir riskieren ja dabei auch noch sehr viel. Also es ist ja nur noch Abenteuer zu sehen, sondern auch nicht nur irgendwie Strafen zu riskieren, sondern auch hier Leib und Leben.
Ja.
Und das ist ja dann nochmal ja, schon eine andere Stufe, je nach Definition, wie du schon
hast. Hast du auch dieses Gefühl manchmal, dass es irgendwie, dass man, wenn man heimlich darüber nachdenkt, dass man sein Leben riskiert für dieses Abenteuer,
ja,
dass man so heimlich ganz tief drin dann sagt, irgendwie auch ganz schön cool.
Wenn ich sage, klar, der Beruf hat irgendwie einen Reiz auch natürlich. Auch dieses Gefährliche, das reizt auch total viele Menschen. Also alle meine Kollegen hier werden das irgendwie bestätigen. Die sind ja nicht aus purem Spaß, sondern der Reiz an dem Beruf. Natürlich auch die Vergütung, aber die suchen hier auch irgendwas.
Ja.
Und ich bin schon der Meinung, dass man das, was man auch immer hier sucht, findet. Und ja.
Was hast du denn hier gesucht?
Schon auch das Abenteuer, aber ich sage, das flacht jetzt irgendwie so nach den ersten. Also ich bin jetzt, insgesamt war ich jetzt schon 121 Tage hier und das nimmt mit der Zeit ab. Ob das jetzt so gesund ist, ne? Die Anspannung gehört immer weiter dazu, es soll ein Teil des Buchs sein und Augen aufhalten immer, aber es darf halt keine Routine reinkommen. Aber ich sage, es ist jetzt so, oh, dieser Orient, wie man es vielleicht sonst aus Dokumentationen kennt. Ich war jetzt nicht für die Bundeswehr in Afghanistan und so, sondern das ist für mich sozusagen der erste Einsatz in so einem Krisengebiet. So dieser Zauber, der ist ein bisschen verflogen und jetzt geht's über in Arbeit.
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich hatte große Schwierigkeiten. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal im Irak. Ich habe nicht so viele Tage wie du im Irak.
Ja.
Aber der Krieg hier, oder zumindest diese, ich meine, seit dem Ersten Weltkrieg sind hier Konflikte. Und davor auch schon, von denen wir nichts mitbekommen haben, weil die Presselandschaft noch nicht so ausgebreitet war. Man, so richtig Orient spürt man nicht. Es ist halt einfach alles abgefuckt. Also es ist alles kaputt. So, die Städte sind kaputt, die Infrastruktur ist kaputt, die Menschen sind kaputt, jeder trägt so dieses so ein bisschen Misstrauen im Blick, jeder hat so eigentlich so ein bisschen Angst, wie geht's weiter? Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, über dieses auch, dass du für jetzt lebst hier in diesen Ländern, dass du nicht für die Zukunft planst. Und das spürst du ja diesen Ländern an. Und ich meine, der Orient war früher ja irgendwas sowas mit so tausendjähriger Geschichte.
Gerade hier in Mesopotamien sozusagen die Wiege des Lebens oder Ursprung. Die erste Kultur überhaupt und ja, wie schnell sich sozusagen die erste Kultur hier gewandelt hat, da sind die Menschen hier auch sehr traurig drüber.
Ich will kurz für die Hörerinnen und für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die dieses Gejohle vielleicht im Hintergrund hören von unserem Gespräch, es sind ja die Abendstunden und dann gibt es auch mal bei einer Sicherheitsfirma im Irak Pause, beziehungsweise genau. Ruhe. Und die werden hier nicht genutzt, um zum Beispiel verpasste Werke der Weltliteratur durchzuarbeiten. Nein, hier wird natürlich FIFA gespielt, wie auch zum Beispiel im Fokus, für den ich arbeite. Da wird jede Pause genutzt, um FIFA zu spielen.
Okay.
Was ich persönlich unglaublich langweilig finde. Ich finde ja Sportspiele, das ist das Langweiligste, was je erfunden wurde. Das ist noch langweiliger als Fußballspiele im Fernsehen gucken, was für mich noch langweiliger ist, als Fußballspiele im Stadion zu gucken. Also sozusagen deswegen für mich ist es so pure Langeweile als Videospiel.
FIFA reizt mich jetzt auch nicht und Fußball vor dem Fernsehen nicht so. Das Stadion kann ich ein bisschen irgendwie nachvollziehen, diese Atmosphäre. Einfach so viele Menschen auf dem Haufen, aber ja.
Sonst, wenn du dann zum Beispiel im Stadion bist,
teilen.
Geht da bei dir eigentlich der Sicherheitsmitarbeiter durch? Wenn du dann so guckst, okay, wo sind die Ausgänge? Wie komme ich hier am schnellsten raus? Was ist, wenn so ein Anschlag? Zum Beispiel wir als Drehteam, wir sind super sensibilisiert auf so Exit-Strategien. Ich kann nicht mehr in Berlin ins Alexa zum Beispiel gehen, ohne darüber nachzudenken, wie ich reagieren würde, wenn jetzt hier ein Anschlag ist.
Das hätte ich auch im Stadion genau dasselbe. Also allein diese ganzen Menschenmassen, weil der Mensch dann irgendwie schon Herdenverhalten zeigt und dann rennen alle in dieselbe Richtung. Und da muss man schon eigentlich...
Sind wir so oder ist es die Welt, die so ist?
Ich weiß nicht, ich glaube, der Mensch macht das automatisch dann.
Aber ich meine wirklich, also...
Gerade... Der würde ja niemals nach oben rennen im Stadion, sondern alle wollen auf dieses Spielfeld. Und deshalb gibt es ja dort keine Zäune mehr, weil ja halt irgendwie dort durch Paniken schon Leute zerquetscht wurden, als das noch gab.
Rennen wirklich alle aufs Spielfeld?
Ja, deshalb ist da kein Zaun. Du kannst da rüberhüpfen, wenn es ernst ist.
Ich überlege gerade, wo ich hinrennen würde in einem Stadion. Also ich bin erstmal nicht im Stadion. So,
okay.
So damit ist vielleicht das Gespräch an der Stelle beendet. Aber wie gesagt, wenn ich ins Alexa gehe in Berlin, ist es wirklich jedes Mal so, okay, wenn jetzt da oben jemand schießt von da und da runter, Panik bricht aus, alle rennen zur selben Glastür. Glastür platzt irgendwann auf, die erste Reihe ist tot schon. Okay, was mache ich? Ich renne wahrscheinlich in entgegengesetzte Richtung einfach. Oder bei mir, der mag noch was mitnehmen.
Das kann man ja auch so viel planen, aber so, wenn jetzt zum Beispiel dein imaginärer Schütze jetzt irgendwie 2 Meter weiter rechts steht, kann sein, dass schon wieder alle
ich wahrscheinlich Richtung der Erste bin, der tot ist.
Also es ist halt so, ist halt, was wir machen hier halt können, muss dann improvisieren, planen, unter Stress noch einen kühlen Kopf bewahren.
Ich frage mich gerade, ob das sehr praktisch wäre, mit dir befreundet zu sein und dann einfach immer mit dir Dinge machen. Weil wenn was passiert, du hast die medizinische Ausbildung, du weißt, wie man sich richtig verhält und ich bin ja fest davon überzeugt, dass jeder in diesem Haus in der Lage ist, aus einer Gabel und einem Gummi ein Mordinstrument zu bauen, um sich selbst zu verteidigen.
Also mein Umfeld sagt schon so, ja, die können sich schon, die wissen, wenn die mit mir irgendwo hingehen, dass sie sich so, das heißt nicht, dass sie sich jetzt absolut sicher fühlen, sondern einfach so sich fallen lassen können, ja, Hanu orientiert schon für uns mit und was auch einfach mein Eigenanspruch, ich kann das nicht haben, wenn ich dann nicht, auch nicht die Richtung kenne, nicht weiß, wo ich bin.
Du bist immer der, der samstags alle nach Hause fahren muss. Immer. Und fürs Leben. Du bist sozusagen, bei dir ist immer Samstag 1 Uhr ist dein Leben in deinem Umfeld, weil alle sich auf dich verlassen.
Wir müssen halt alle dann mit der U-Bahn fahren, weil ich dann auch nicht mehr fahren darf wahrscheinlich.
Aber dann passt du auf, dass dann, also dass dann die Tür ordentlich zugeht, jeder sitzt, keiner auf S-Bahn surfen, irgendwie auf die Idee kommt. Nee, du hältst die Leute zusammen.
Genau. Risiko schon hier, aber nicht irgendwie so leichtfertigen, so, also so, sowas, das muss einfach nicht sein.
Ja, aber das ist das, was wir im Leben ja machen als Beruf. Wir sind sehr, also wir sind ständige S-Bahn-Surfer eigentlich. Ja, sind wir. Also es ist schon unvernünftig, was wir machen.
Ja, auf jeden Fall.
Also am Ende ist es einfach, wenn du de facto, wir könnten auch in Berlin oder irgendwo in Deutschland arbeiten. Du könntest bei irgendeiner Bank arbeiten. Ich könnte bei irgendeiner Zeitung, bei einer Lokalzeitung arbeiten und darüber reden, was passiert, wenn die Hasenshow, was ist, wer hat den ersten Platz in der Hasenzuchtshow belegt. Das könnten wir machen. Mhm. Und aber wir machen es nicht. Und deswegen ist es genauso leichtsinnig wie S-Bahn-Surfen, finde ich. Vielleicht besser vorbereitet.
Wir sind besser vorbereitet. Genau, gut, einigen wir uns darauf, ja.
Wie ist das für dich, wenn du in so einer Truppe bist? Also egal, du kommst ja von der Bundeswehr, du hast dort gedient, heißt das, glaube ich. Gedient, ne? Das nennt man noch, immer noch so. Ja. Nicht sehr lange, aber lange genug, um eben dich zu qualifizieren, um hier zu arbeiten. Ich finde ja, die größte Schwierigkeit ist ja bei der Bundeswehr, was ich auch in Erfahrung gebracht habe, ist, du hast halt, wenn du zum Beispiel einen Beruf machst, also wenn du zum Beispiel für eine Zeitung arbeitest, dann sind alle irgendwie ähnlich. Mhm. So, die haben alle dieselbe Grundausbildung, die haben alle diese ähnliche Erfahrung im Leben gemacht und machen den gleichen Beruf. Wenn du aber dann bei der Bundeswehr zum Beispiel bist, hast du das ja, dass das so unglaublich unterschiedlich. Du bist mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Ansichten vom Leben haben, die unterschiedliche Bildungsgrade haben, die wirklich sehr different sind. Wie kommst du damit zurecht? Lernt man das auch bei der Bundeswehr, dass man eben genau damit zurechtkommt? Und wie kommst du damit zurecht hier?
Ja, das habe ich auch sehr an der Bundeswehr geschätzt, dass da halt eigentlich egal ist, wo du herkommst, wie du aussiehst, sondern nur, ne, was du zwischen den Ohren hast und halt körperlich drauf hast. Und da halt auch irgendwie, das war ich schon der Meinung, die Vorgesetzten da auch sehr objektiv drauf reagiert haben und nicht irgendwie subjektiv, oh, wir kommen aus derselben Stadt oder selbe Fußballverein, sondern das auch angenommen haben. Und da bin ich auch ganz froh, dass das hier eigentlich schon weitergeführt wird. Natürlich sind wir hier auch mehr Dienstleister. Also ich jetzt klar sage, wir können keine Dicken irgendwo hinstellen, weil es halt einfach dieser Schein, weil wir auch die Firma verkaufen und halt auch für den Auftraggeber dementsprechend aussehen müssen. Da sage ich, muss man hier ein wenig Abstriche machen.
Ich konnte auch schon, also es ist nicht mal Dicke. Ähnlich. Also auch wir sind ja hier, ist ja im Team, sind fast alle nicht dick. Nicht mal Dicke könnten hier, also auch Dünne könnten hier nicht arbeiten, weil ich jetzt schon mehrere Male gesehen habe, so für kleinere Vergehen im Haus müssen 50 Liegestütze gemacht werden. Daran würde ich ja schon scheitern. Das wäre einfach so, ich würde ankommen, würde wahrscheinlich sofort ein kleineres Vergehen machen, 50 Liegestütze, ich schaffe dann 3, 4 und dann müsste ich wieder zurück. Weil das war's.
Ja, die werden dann bestimmt in den Folgetagen nachgeholt und irgendwann kannst du die.
Kann ich es dann auch. Dieses Ich will noch ein bisschen bei der Bundeswehr bleiben. Warum man sich entscheidet dafür, sowas zu machen? So, okay. Du musst mir das, ich kann das nicht verstehen.
Generell Soldat zu werden oder danach hier sowas zu machen?
Beides eigentlich. Also okay. Für mich war das so, wie gesagt, ich war ein sehr renitenter Zivildienstleistender, weil ich gar nicht Zivildienst machen wollte. Bundeswehr stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe mich im Kreiswehrersatzamt angebrüllt mit dem, der mich da gemustert hat und habe dann auch in diesem Test, wo du diese Tasten drücken musstest, habe ich halt wirklich so habe aber lustigerweise durch zufälliges Drücken der Tasten immer noch genug Punkte bekommen. Und mit komplettem Vorgaukeln ich habe ein kaputtes Knie, mein Hoden hängt schief, bin ich immer noch T3 geworden. Also trotz wirklich zufälligen Dingen, die ich da getan habe, T3. Was ist, wenn ich mich angestrengt hätte? Wäre ich dann T1 geworden?
Ja, ich glaube, diese körperlichen Sachen, also ich bin zum Beispiel auch kein T1. Dann sagt die Bundeswehr, Füße zu breit. Das ist halt schon, ich sage, ja, dann sacke ich halt im Schnee nicht ein, aber sagen die, nee, es zählt nicht.
Aber du kannst so, kann nicht T1, wenn man zu breit, also Plattfüße?
Oder einlang trägt, sowas ist dann schon. Okay, dann T1 heißt ja, du bist für alle, kannst für alles verwendet werden. Und ich habe halt, glaube ich, 2 Ausschlüsse gehabt.
Wozu aber braucht man denn schmale Füße?
War nicht das, was ich machen wollte.
Kampftaucher?
Ich sage, kann ich das machen? Also darf ich zu den Fallschirmjägern? Ja, der Rest war dann auch für mich Nebensache. Ja, wie kam es dazu? Ich habe mal Anfang der 2000er war das, weiß nicht, Band of Brothers, so eine 10-teilige Serie.
Die ich noch nicht geguckt habe, die alle loben.
Genau, 9 oder 10 war ich da, hab das gesehen, dann Soldaten springen aus dem Flugzeug, dachte ich, das waren einfach starke Bilder, das war auch so eigentlich so abends um 10, das durfte ich eigentlich noch gar nicht gucken und dann hat sich das so eingebrannt und dann habe ich irgendwann geguckt, ja, es gab halt einfach noch Wehrdienst, ich wurde auch noch regulär gemustert, hatte mich auch um nichts gekümmert, also war klar, ich würde das dann...
Ja.
Schau mir das schon an, weil ich da auch immer viel Lust auf Sport hatte und dachte ich, gut, da wird man nochmal richtig gefordert. Dann war ich schon freiwillig Wehrdienstleistender, dreifache an Kohle, dachte ich, gut, gehe ich trotzdem, weil ich immer noch keine Alternative hatte. Und dann ging das so weiter, bis ich gesagt habe, reicht erstmal mit der Bundeswehr. Ich möchte mich auch nochmal außerhalb irgendwie da noch
umsehen.
Mal. Richtig, richtig.
Was lernen wir aus der Geschichte, die du uns gerade erzählt hast? Passt bitte auf, was ihr euren Kindern im Fernsehen zeigt. Ja. Also wenn wahrscheinlich du als 10-Jähriger geguckt hättest, Bauer sucht Frau, wärst du vielleicht Bauer geworden.
Ja, das war noch, glaube ich, bevor ich 10 war, wollte ich das noch werden. Aber fand ich die Maschinen so cool. Ja.
Traktor, jetzt ins Flugzeug, aus dem du rausspringen möchtest. Aber trotzdem, ich verstehe es immer noch nicht. Du guckst eine Fernsehserie aus den USA und entscheidest dich dann, dein Leben aufs Spiel zu setzen für Gehalt.
Das war jetzt, warum ich unbedingt explizit zu den Fallschirmjägern wollte. Bundeswehr war für mich klar, also ich sag mal grob, nichts ist irgendwie umsonst. Ich sage, ich durfte hier 13 Jahre in Deutschland umsonst zur Schule gehen. Da möchte ich das Land auch, wenn man es so salopp sagt, auch im Krieg verteidigen. Da leben meine Eltern, meine Familie und dann sollte es wirklich mal dazu kommen, dann bin ich da auch bereit für.
Es ist ein krasser Satz, dass man, also weil ich kann dich ja sehen, während du diesen Satz sagst, die Hörer und Hörerinnen könnte ich jetzt gerade nicht sehen. Man sieht in deinem Gesicht, das sagst du vollster Überzeugung. Das ist so, da ist kein Zweifel in deiner Stimme, auch in deinem Blick nicht. Du sagst, wenn es soweit kommt, würde ich dieses Land verteidigen. Ist das so, hast du das von der Familie mitbekommen oder hast du das auch bei der Bundeswehr gelernt oder war dir das sogar, also diese Dankbarkeit für Schule? Ja. Das ist schon auch eher ungewöhnlich, weil die meisten Schüler hassen die Schule, wenn sie in der Schule sind.
Das war mir da schon klar. Also ich wusste schon direkt, halbtags, ich gehe freiwillig hin, ich gehe dahin, mir erzählt jemand was, ob ich das annehme oder nicht, ist sogar mir noch freigestellt. Wenn ich es nicht annehme, muss ich wahrscheinlich sogar noch ein Jahr länger zur Schule gehen. Aber
das ist, was bei mir passiert ist.
Und das war mir klar, das ist, irgendwie war mir das schon als Jugendlicher klar, das ist ja auch ein immenser Aufwand, den die Gesellschaft dafür trägt. Also es kostet einen Haufen Kohle und in anderen Ländern geben da die Eltern eine Menge Geld voraus, dass die Kinder eine vernünftige Ausbildung kriegen. Und da war ich froh, dass das bei uns nicht so war. Und,
sehr ungewöhnlich. Muss ich einfach jetzt nochmal betonen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich.
Und dann ist da bestimmt jeder hier, der hier ist, hat irgendwie so einen großen Beschützerinstinkt.
Ja. Also ihr könntet ihr gut ein Tierheim leiten? Oder einen Kindergarten oder zur Bundeswehr gehen?
Ich glaube, im Kindergarten, also viele Offiziere sind immer studierte Pädagogen.
Wirklich?
Ich glaube, die könnten auch guten Kindergarten leiten.
sozusagen, du würdest dein Vaterland verteidigen, weil du eine gute Ausbildung genossen hast, ein tolles Leben hattest und hast. Also es ist ja so, dass es in Deutschland uns eigentlich...
Richtig.
Also ohne Abstrich, nicht eigentlich. Es geht uns in Deutschland sehr, sehr gut.
Die Werte der Gesellschaft teile ich. Die Freiheiten, die wir haben, und das sieht man hier auch, das haben nicht alle Menschen. Und da bin ich schon
ganz wenig.
Richtig, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich so aufwachsen durfte. Wäre ich jetzt hier geboren, dann wäre das Leben komplett anders verlaufen. Das kann man.
Dann hättest du jetzt eine ganz tolle Frisur, weil heute hast du nämlich eine sehr hässliche Frisur bekommen, richtig, muss man auch nochmal sagen.
Genau.
Da hättest du auf jeden Fall, weil mir ist es nämlich auch gefallen, als wir heute durch Bagdad spaziert sind, so die Iraker, also die irakischen Männer, haben schon ziemlich imposante Frisuren. Also da wird sehr viel Zeit und Kraft in Frisuren investiert und ich bin sehr neidisch auch um diese Haarstruktur. Das ist so, hätte ich auch gerne. Also jetzt vielleicht nicht diese 60er Jahre Rockabilly-Tolle, sondern, aber die Haare würden mir einfach schon gut gefallen. Aber wir waren ja heute zusammen beide, also du zum ersten Mal eigentlich zivil nach 121 Tagen in Bagdad.
Genau,
Wie hast du die Stadt für dich so wahrgenommen?
schon sehr lebendig. Also unter der Woche ist noch mal deutlich mehr los. Wir waren ja jetzt nach dem Freitagsgebet, waren wir unterwegs, da gehen dann irgendwann die Leute wieder alle auf die Straße vor, treffen sich wirklich in der Moschee, ist so der Treffpunkt, treffen sich alle zum Freitagsgebet. Ja, hektisch auf jeden Fall.
Drei Unfälle, haben wir, glaube ich, erlebt in den 20 Minuten.
Ziemlich schnell geknallt, ja. Und Verkehr, man merkt keine öffentliche, keine U-Bahn, keine S-Bahn, so wie man das bei uns kennt. Das verstopft die Straßen halt nochmal deutlicher. Und ja, es ist, die treffen sich ja schon viel auf den Straßen. Also man sieht, die sitzen irgendwo, treffen sich, versammeln sich. Viele kleine Läden. Und ich kann das natürlich, ich bin zwar sonst nicht auf der Straße unterwegs, aber ich kann ja aus dem Fahrzeug nicht rausgucken und sehe das ja. Es war jetzt nicht komplett was Neues, aber es sieht schon wieder sehr, sehr westlich aus. Sie haben viel Leuchtreklame, habt ihr gesehen.
Ja.
Riesen Samsung-Werbung da.
Das ist immer so krass, egal wo du auf der Welt hinkommst, so eine Samsung-Werbung hängt immer überall.
Die großen Marken haben sich irgendwie schon überall festgesetzt, das stimmt.
Obwohl die Coca-Cola Zero, jetzt glaube ich, können wir auch gleich einen Werbepodcast, ich habe schon so viele Marken genannt jetzt die ganze Zeit, aber die Coca-Cola Zero ist auf jeden Fall, schmeckt hier anders als im Rest der Welt. Ich bin ja ein großer Fan dieses Getränks. Ich glaube auch, dass ich, weil ich so viel davon trinke, die meine Magenschleimhaut innen drin so langsam ablöst, aber ich finde es einfach gut. Es schmeckt nach Cola und es ist, macht nicht dick. Finde ich irgendwie.
Und kriegst du dann nicht so Magenprobleme von dem ganzen Süßstoff? So das,
nee, gar nicht. Da ist ja auch irgendwie so ein anderer Süßstoff. Ist ja auch egal, was da drin ist. Es ist ein köstliches Getränk. Ich fand es sehr schön, als wir da beide heute gesessen haben und irgendwie in diesem Café mit diesen 1000 Jahre alten Männern und Tee getrunken haben. Es hat irgendwie, die Sonne war dann auch nicht mehr so heiß. Genau. Es ist ja auch atemberaubend heiß hier, das muss man auch nochmal sagen. Was hatten wir heute? Ich glaube 46 waren es heute.
Das ist schon so in der Spitze. Durch die Luftfeuchtigkeit ist es nicht so, dass man sagt, hey, ich schwitze mich tot. Aber ansonsten... vergleich das mal damit, wenn man irgendwie ein Gebäude verlässt, so als ob man die Ofenluke aufmacht und da direkt reinguckt.
Ja,
so
tatsächlich ist es
genau. So brennen die Augen dann kurz.
Das ist dieses, so dieses Pizza. Man holt die Pizza aus dem Ofen gefühlt, dann pufft es dir erstmal so entgegen. Genau,
dieser Schlag.
Dieses, was mich bei dir in der Truppe hier überrascht hat, also sozusagen als du als Einzelfigur jetzt hier ist, dass du gar nicht dieses Militaristische hast. Also du hast nicht die geilen Täschchen, du hast nicht die tolle Tasmanian Tiger, irgendwas Halterung. Warum ist das, warum dieses Militaristische, warum spielt das für dich keine Rolle? So zumindest offensichtlich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du im Keller irgendwie so Waffen der Wehrmacht sammelst, aber ich bezweifle das.
Ist ja, also wer den Begriff eine Taktik cool, das gibt es schon wirklich, das ist genau der, der das sozusagen beschreibt, wenn Leute viel diese Klamotten haben und damit auch draußen irgendwie, draußen immer, also in der, wenn die zu Hause sind, damit rumrennen. Ja, weil ich das einfach von meinen Berufen vorher, ich brauchte das nicht. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Naturmensch, der immer draußen campen muss oder immer durch den Wald rennt oder viel so Touren macht, sondern das ist hier für mich Beruf. Da weiß ich, dass ich körperlich fit sein muss, dass ich so eine Tour auch aushalten würde, aber irgendwie freiwillig. Ich habe das auch mal verglichen während der Bundeswehrzeit, wenn irgendwie hier Leute so diese Schlammläufe machen und dafür Geld bezahlen, sage ich, nee,
ich weiß, was du meinst.
Genau, hier Tough Mudder und Fisherman's Friend und wie der Kram heißt. Ich sage, ja, da habe ich Geld für gekriegt, dass ich unter der Woche da durch Matsche gelaufen bin. Das sage ich, nee, das.
Ja, dieses Tough Mudder hat sich mir auch noch nicht so richtig erschlossen. So militärischer Drill für 40 Euro oder sowas ist das ja dann so. Hm. Wer es möchte, okay.
Extra kalt alles.
Ja. Also du hast es gar nicht, dieses so, weil das hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich so jeder, bei der Bundeswehr bekommst du eben so dieses Militärische mit und die Liebe für dieses Militärische, weil jeder andere hier ist ja schon so ein Fan davon. Also man kann sich hier sehr ausführlich über Schlachten, Schlachtverläufe, egal welcher Krieg, wirklich ausführlichst kann man sich darüber unterhalten. Das ist bei dir wahrscheinlich dann nicht so.
Ich hatte auch Leistungsdruckgeschichte, fand ich auch immer interessant, aber auch einfach um die... Also ohne Geschichte kannst du halt die momentane Politik, Wirtschaft und so weiter nicht verstehen. Aber jetzt ich, dass ich mich irgendwie daran so stark aufhänge, ich lebe im Hier und Jetzt. Das ist schön, dass ich weiß, was da passiert ist, aber welche Waffen mit welchem Kaliber da jetzt verwendet wurden, das bringt mich da jetzt auch nicht voran.
Warum ist es aber so, dass eigentlich viele bei der Bundeswehr, ich betone jetzt nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören und sich gleich aufregen über meine Frage, die ich stelle, aber ich meine es nicht so drastisch, aber warum hast du viel dieses Deutschtümelige, dieses so, ich bin stolz, mein Vaterland, dieses so immer, was immer so ein bisschen vorbeischrammt schon so an diesem, naja, ich will es jetzt auf gar keinen Fall rechte Ecke nennen, aber man könnte es missverstehen auf jeden Fall. Also ich habe auch hier gelernt, so... Auch bei der Bundeswehr in Mali, bei dem Einsatz schon, okay, es sind natürlich nicht alles irgendwie rechte Leute, die nur zur Bundeswehr gehen und das geil finden zu schießen und fürs Vaterland zu sterben. Aber warum hat man das oft? Warum sammelt sich das da, dass du dieses eben es klingt manchmal komisch, was gesagt wird. Es klingt so wie, hätte man vielleicht auch anders formulieren können.
Er ist auch halt viel so aus der Tradition dann, denke ich mal, auch gewachsen. Also Militär früher, Militär heute, da wird irgendwie noch viel übernommen. So hatte ich immer den Eindruck. Also es war dann auch immer schon schwierig, ist das noch erlaubt, ist das verboten? Sei es irgendwie Zeitungsausschnitte von früher. Ja, viele sagen halt Tradition, Identität. Ich denke, das ist ein großer Punkt.
Also ich meine so, es ist, wirkt dann halt auf, ich glaube für den Zivilisten, der ich ja bin, wirkt es immer so rückständig. Das wirkt so altbacken und so ebenso wie alte Männer, die irgendwie die alte Zeit immer besser fanden. Früher war alles immer schöner, alles immer besser, aber es bringt halt die Gegenwart nicht weg und auch die Zukunft wird nicht so sein. Es wird nie wieder so sein.
Nee, richtig.
Und ich frage, also es ist glaube ich bei vielen, obwohl nee, die Amis sind anders. Die amerikanische Armee ist so super zukunftsgewandt. Die gucken am liebsten immer nach morgen und was gibt's die nächste geile Erfindung, die wir benutzen können.
Ja, sehr technisiert natürlich.
Genau. Und sozusagen die Bundeswehr ist eher so wie, irgendwie, keine Ahnung, am liebsten wollen wir eine Rommelkaserne haben, weil das war der beste Stratege.
Panzergeneral.
Ja. So das, und das verblüfft mich immer. Was muss da passieren, dass sich das ändert? Was meinst du?
Also vielleicht ist es auch, weil irgendwie, ja, also wenn, nennen wir es jetzt Deutschland da militärisch, das war die absolute Hochzeit. Und ich sage, seitdem geht es quasi, also die Bundeswehr, glaube ich, soll Stärke 180.000 Mann, da waren das irgendwie mehrere Millionen. Und ja, vielleicht trauern da viele diesen alten Zeiten hinterher. Ja. Nicht irgendwie, dass man jetzt hier imperialistisch wieder irgendwo auftritt, sondern einfach nur
ja, dieses Militär zu genau, haben, einfach
also, ja,
als Machtbeweis.
Sich auch. Verteidigen, da irgendwie sich verteidigen zu können. Auch wenn das einfach nicht mehr zeitgemäß ist,
ja, sage ich auch. Man braucht keine Armeen mehr mit so vielen Menschen. Ich glaube, deshalb die größte Armee der Welt ist, glaube ich, Nordkorea, USA.
Nee, ich bin der Meinung, Chinesen, die haben ungefähr 2 Millionen. Die USA hat schon fast 1 Million, die Russen auch so circa. Das sind
aber in Nordkorea ist ja jeder Mann automatisch Angehöriger des Militärs. Jetzt müsste man mal wissen, wie viele Einwohner Nordkorea aus dem Kopf hat, aber auf jeden Fall schon ein paar Millionen. Also so, sie haben zwar viele Mitglieder, aber glaube ich jetzt nicht die stärkste Armee.
Nein,
ja,
nee. Auch so. Ausrüstung gibt da schon dann den Ausschlag.
Ja, 121 Tage hier. Was macht man 121 Tage im Irak, wenn man nicht gerade arbeitet? Also du bist natürlich, wenn du hier bist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Arbeitseinsatz.
Genau.
Aber wie wird man nicht bekloppt hier?
Wir sind immer abrufbereit. Ja, wir haben Gott sei Dank Internet. Netflix funktioniert auch hier, was ich jetzt gemerkt habe. Andere Dienste leider nicht.
Ja?
Die funktionieren leider nur in der Dachregion.
Ja? Ach ja, ich dachte da gerade, du meinst YouPorn oder sowas.
Nee,
weil nein. YouPorn geht, glaube ich, im Irak auch nicht.
Ich meine, jetzt kann ich mal, dann kann ich es auch, wenn ich einmal Netflix sage, ja, Sky Go geht hier, das Ticket geht hier leider nicht.
Okay. Hättest du Tschernobyl gucken können?
Habe ich noch am Flughafen noch zu Ende geguckt, aber...
Wie fandest du es?
War schon krass. Also einfach diese Atomenergie ist ja eigentlich nicht greifbar, nicht sichtbar. Und da, finde ich, wurde das ziemlich gut deutlich gemacht, wie zerstörerisch diese Strahlen sind.
Nur der Soundtrack, ne? Das hat alles der Soundtrack, dieses Bubbern und Wummern. Und du hattest dann so...
Das einfach so rüberzubringen,
ja. Ja, fand ich auch sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also jetzt auch nochmal für Sky. Der nächste Werbepartner hier, Thilo von ProSieben, sagt, guckt euch Tschernobyl an.
Ja.
Das ist eine interessante Serie, die historisch allerdings, weil ich habe mir diese Serie angeguckt mit einem Mann, der in einem Kernkraftwerk gearbeitet hat, sehr lange. Und der ist eigentlich ausgerastet. Also der, nicht ausgerastet, stimmt nicht. Aber der hat gesagt, viele Dinge, die dort so gezeigt wurden, sind halt reine dramaturgische Übertreibung. Also zum Beispiel, er meinte diese Feuerwehr in Pripyat.
Mhm.
Wer da Feuerwehrmann war und dann zu einem Einsatz in einem Kernkraftwerk gerufen wird, der wundert sich nicht, warum da Graphit liegt, weil das sind natürlich speziell ausgebildete Feuerwehrmänner.
Gott sei Dank. Okay.
Genau, die machen dann nicht, gucken sich das nicht an und sagen so, huch, oh.
Genau, fällt da fast die Hand ab. Ja, da dachte ich auch, oh, wenn das wirklich so war, die so ahnungslos dahin zu schicken, das
also fand
ich
auch traurig. Also sind natürlich Feuerwehrleute gestorben dabei, aber weil sie aber eben auch diesen Auftrag hatten, wenn das passiert, das ist so wie ein Soldat eigentlich. Also sozusagen, wenn du stirbst beim Einsatz, dann ist es Teil deines Arbeitsauftrags. Also nicht, dass du es musst, aber das gehört dann eben dazu. Und ich glaube, dass die Feuerwehrleute von Pripyat das Gleiche... Das ist immer das Schöne am Podcast, dass man so von Bagdad nach Pripyat...
Total abschweift, ja. Finde ich auch.
Findet man hier Freundschaften?
Ja, sollte man auch, finde ich.
Also richtig echte Freundschaften.
Ja, wer jetzt hier sagt, ich möchte hier irgendwie nur, ich bin hier quasi auf Montage und kann mich hier irgendwie zurückziehen, kannst du ja nicht. Hast du ja gesehen, wir sind platzmäßig auch begrenzt. Wir sind immer mit mehreren Leuten auf einem Zimmer. Und da musste ich nicht nur arrangieren, sondern wir teilen ja auch alle Probleme. Wir arbeiten lange zusammen und der Arbeitstag geht halt hier nicht nur 8 Stunden, sondern wir sind auch danach mit allen zusammen. Und da sieht man sofort, wenn irgendjemand schlecht gelaunt ist oder es ihm nicht gut geht, das schweißt halt auch zusammen.
Als wir hier ankamen, hatte ich das Gefühl, alle sind schlecht gelaunt. Aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass man uns misstraut hat, was wir hier vorhaben, was wir filmen wollen, wie wir sind. Aber das haben wir auch bei der Bundeswehr in Mali gemerkt. Erst waren sie alle ganz doll misstrauisch und zum Teil sogar sehr ausfallend. Aber über den Verlauf der Zeit, ihr habt uns ja jetzt auch als Team mal kennengelernt, ja. Im Verlauf der Zeit hat sich das sehr gelockert und dann war Michael Menzel, war der dabei? Der war gar nicht dabei. Den haben wir in Gao gelassen. Auf jeden Fall, wir wurden...
Trotzdem bekannt.
Ja. Weltweit bekannt. Wenn Menzel kommt, ist Spaß. Auch in diesem Podcast ist Menzel kein Unbekannter und sehr beliebt bei den Hörern. Wie lange bist du jetzt noch hier?
6 Wochen noch.
Ist das lang? Ist
leider Halbzeit noch nicht ganz rum, das stimmt. Geht schneller um. Also am Anfang, so, wo alles neu war, da ging auch die Zeit irgendwie langsamer um. Wo man denkt, gerade dann alles neue Impressionen, schneller, aber irgendwie jetzt ist die Zeit. Wir haben jetzt aber auch mehr zu tun.
Habt ihr, ja?
Arbeiten, nochmal hoch, ne? 3-mal am Tag essen, nochmal hoch Sport machen, duschen, schlafen.
Ich glaube,
wiederholen.
Wir hatten ja in den ersten Tagen ja auch nicht so, also wir hatten viel zu tun, aber es war halt viel Leerlauf, weil wir nicht so richtig wussten, wo wir hin und mit können. Und dann hier sich langweilen, da hilft, dann hast du Netflix auch relativ schnell durchgeguckt. Du kommst ja auch nicht so einfach raus. Ja. Obwohl ja, ihr könnt ja raus. Es ist euch ja nicht verboten, die Festung hier zu verlassen. Mhm. Warum geht ihr nicht raus?
Ja, wir haben ja auch nur unsere paar Spots, wo wir gehen. Dann gehst du einkaufen, was essen. Also
ich will das mal verraten, das ist ungefähr Fußmarsch 3 Minuten von hier.
Genau.
Da geht ihr einkaufen. Daneben ist das Restaurant, das ihr geht, nehme ich mal an.
Das ist alles Babylon Center. Center für alles. Friseur, Restaurant, Imbiss, Nahrungsmittel einkaufen und nochmal so Art hier, ja, so ein Mini-Baumarkt, da kannst du irgendwie nochmal, wenn du einen Spiegel brauchst, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr keinen Spiegel, muss ich mir da nochmal einen holen.
Okay.
So Kleinigkeiten, wo es dann dran scheitert. Werkzeuge.
Ich glaube, wenn ihr es mal so richtig krachen lassen wollt, dann trinkt ihr so 2-mal Monster Energy Drink, um die nächste Marke zu nennen, trinkt ihr davon 2 einfach hintereinander und das ist dann euer so der Hype.
Ja, so ist die Party, genau.
Ja, weil ihr dürft ja, glaube ich, keinen Alkohol trinken, das genau, gibt es auch nicht hier. Also gibt's, klar, gibt es auf jeden Fall, aber es gibt es, glaube ich, nicht so leicht zugänglich.
Wodka Energy Party ohne Wodka, ja.
Ja, sehr viel Energy dann auf jeden Fall. Was ganz schade ist, also wir haben sausen lassen jetzt für diesen Podcast heute Abend, wäre eine Party gewesen in einem Hotel. Da wäre ich eigentlich sehr gerne hingegangen, aber wir haben sie sausen lassen. Darf man dann auf solchen Partys trinken? Dürftet ihr dann mal so ausfallen, und also vielleicht jetzt nicht ausfallend, aber auch mal betrunken sein? Oder ist es einfach grundsätzlich in der Dienstzeit verboten?
Ist okay, nicht, ist
jetzt
verboten.
Hat bei FIFA jemand ein Tor geschossen?
Ja, ist verboten, aber wenn wir da angerufen werden, wir müssen los.
Stimmt.
Wir müssen fahren,
ja.
Dann kann nicht sein, dass da direkt 3-4 Leute ausfallen. Ist auch gegenüber den anderen ist ja halt auch so ein Sicherheitspunkt schon.
Stimmt.
Weil die wären ja gar nicht einsatzbereit, dürftest du ja nicht mitnehmen. Stimmt, solltest stimmt. Du nicht mitnehmen.
Schön, es passiert irgendwas und dann bist du besoffen und musst irgendwie so ein Bein abbinden besoffen und hast dann irgendwie nur einen Finger abgebunden.
Und betrunken und Waffen, das ist auch immer schlecht.
Habe ich gehört. Ich glaube, dass wahrscheinlich 90% der Waffenunfälle in den USA genau diese Kombination.
Genau, dann kommt hier, ich zeig dir mal was und dann...
Peng.
Ja.
Oder die letzten 5% sind Kinder, die Waffen im Schrank finden.
Genau.
Auch sehr beliebt. Was muss man eigentlich alles können? Also sozusagen, du bist Fallschirmjäger. Da hast du schon viel gelernt. Heißt es Fallschirmjäger? Heißt
ja.
Das? Ja. Ich will immer Fallschirmspringer sagen, aber Fallschirm... Jetzt können die nicht mal ein bisschen ruhiger sein.
Da zerbrechen dann die Freundschaften wieder, die mühsam aufgebaut werden, zerbrechen dann beim FIFA-Spielen wieder.
Das ist auch, glaube ich, international. Ja. Das ist, egal, wo du spielst, daran zerbrechen Freundschaften. Ja, FIFA ist das Mensch, ärgere dich nicht, der Gegenwart dann einfach so. Oder so. Der Hass beim Spielen.
Deshalb spiele ich das auch nicht, das konnte ich, mochte
also,
ich
nicht. Also, als Fallschirmjäger, du kannst aus Flugzeugen springen.
Ja.
Du kannst Fallschirme öffnen.
Ich bin ein Automatikspringer.
Was ist denn das?
Heißt, wir hängen uns ein. Und mein Gewicht, wenn ich das Flugzeug verlasse, zieht mein Gewicht quasi den Schirm heraus. Das müsst ihr euch sonst noch mal.
Das kenne ich aus dem Film.
Genau. Und so wird das auch immer noch gemacht, weil du so möglichst viele Personen möglichst schnell aus dem Flugzeug bekommst. Die ist auch nicht hoch, aus 400 Metern springen wir ab. Und die ist irgendwie aus 10.000 Meter Freifall. Haben wir auch Leute hier, die das gemacht haben, was ist dann schon in der Bundeswehr eine spezialisierte Ausbildung?
400 Meter ist nicht hoch, das ist genau 397 Meter höher als Überlebensmöglichkeit, also sozusagen 3 Meter. würde ich dir zutrauen, überlebt man im Freien. Also ich finde 400 Meter schon recht hoch.
Ich habe immer aber die 400 Meter, wenn der Schirm dann nicht aufgeht, wenn ich rausspringe, sind die 400 Meter wieder ziemlich niedrig. Da muss ich schon entscheiden. Dass die Sicherung
das oft?
Nein.
Also weil es ist ja so, wenn das dann so, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie so eine Hühnerbatterie, dass dann irgendwie auch mal ein Produktionsfehler dazu führt. Oder
es gibt dann mal, ich glaube, ja, das wahrscheinlich hatte ich auch Gott sei Dank nicht, aber gibt es auch die wildesten Videos bei YouTube, dass der Schirm nicht aufgeht und einer hängt noch an dem Flugzeug und wird hinterhergezogen.
Ja. Wie kommt man dann da wieder rein?
Die ziehen dich dann wieder rein. Aber ich glaube, danach hast du dann keine Lust mehr, es nochmal zu machen.
Das glaube ich auch. Ja. Also du lernst, also das sind diese Aufnahmen, wenn dann irgendwie sowas, ihr, also nee, wir spielen jetzt mal kurz D-Day, bleiben wir doch in diesem militaristischen Ding. Da seid ihr die, die hinter die Linie fliegen, dann springt ihr zu Tausendstar aus 70 Flugzeugen raus und ihr müsst dann die Unterstützung leisten für die, die von der anderen Seite kommen.
Genau, wir haben da, kriegen dann schon unseren Auftrag. Es wird ja alles vorher gesagt und dann gibt es das.
So, das kannst du. Das ist jetzt natürlich hier nicht so groß von Nutzen.
Nee. So, generell kann man sich fragen, warum Deutschland mit einer Verteidigungsarmee Fallschirmjäger braucht.
Für Flugshows.
Wie verteidige ich, also wo setze ich die ein, wenn ich verteidige?
Bei Flugshows.
Ja, sozusagen. Ja,
genau. Formationsspringen bei Flugshows.
Ja.
Stimmt eigentlich. Also was du, die Frage wirst das du gestellt haben und die wirst du dir selber gestellt haben. Was ist deine Antwort darauf?
Haben wir auch keine gefunden. Habe ich auch noch keine offizielle Stellungnahme irgendwo mal gefunden. Warum gibt es sicherlich?
Ich würde sagen,
hoffe ich, weil ich
manche, ja, manche Kreise in der Bundeswehr würden sagen, es ist die Vorbereitung für Tag X. Um es mal ganz drastisch zu sagen. Ja. Hoffentlich mache ich mir damit nicht so viele Feinde, aber ich glaube, die hören auch nicht diesen Podcast. Egal. Also das kannst du, was, das kannst du, das wird hier nicht gebraucht. Was kannst du noch, was hier gebraucht wird?
Ich bin körperlich fit, na, gerade bei dem Wetter, auch wenn es mal irgendwie heißt, Schutzpersonen rausziehen, brauchst du schon ein bisschen Kraft. Und ansonsten ist eigentlich mehr die Kopfarbeit. Ne? Wach sein, instinktiv zu handeln, stressresistent, Organisationstalent, improvisieren können und dabei immer noch sogar freundlich, weil wir größtenteils Dienstleister sind. Ja. Also wir nehmen quasi 10% aus der Bundeswehr raus, die Fähigkeiten, die man dort hat. Die sind essentiell, keine Frage, aber der Rest ist dann halt eher ein Dienstleistungsjob.
Und diese ganzen medizinischen Geschichten und dieses Spezialwissen, was du für den Irak haben musst, über wie ist es im Nahen Osten zu handhaben, wie sind manche Menschen, die auf dich zulaufen, ist jetzt das Allahu Akbar, was gerufen wird, nur Gruß oder ist es jetzt ein terroristischer Angriff? Oder also wo kommt das ganze Wissen
her? Das sagen die ja schon in ihrem Gebeten schon ziemlich oft. Also da habe ich jetzt nicht mehr Angst, wenn das einer ruft, weil sonst müsste man hier durchgehend in Angst leben.
Aber das musst
wir
du
machen,
wissen.
Wir machen
ich glaube, das hier musst du wissen, weil ich mal... Weil alle haben geguckt, wie heißt diese Sendung mit Claire Danes, diese
Homeland,
genau, alle haben Homeland geguckt und denken, jedes Allahu Akbar ist ein terroristischer Angriff. Ich meine, ich glaube, das weißt du dann, dass es eben ganz oft gesagt wird.
Ja, das wurde uns hier vor Ort, also du kriegst hier auf jeden Fall nochmal eine Ausbildung, sonst könnte ich natürlich hier auch nicht rausschicken. Das ist für uns selber zu riskant, für das Team und für den Klienten auch.
Ja, kannst du gut verbinden?
Auf jeden Fall.
Was hast du über den Iraker gelernt in den 121 Tagen? Also wie ist der Iraker oder die Irakerin? Es gibt hier einen irakischen Koch. Wie sind die so?
Die sind eigentlich, also ihr habt ja auch das Arbeitspensum von denen gesehen, die sind eigentlich auch immer da. Nur, dass die nicht diesen Monat Freizeit haben wie wir, sondern die ziehen hier voll durch. Auf jeden Fall schon diszipliniert. Die wissen aber auch, glaube ich, für was sie das machen. Die werden, denke ich, auch gut bezahlt. Die haben Familie, also da ist genug Antrieb von denen vorhanden. Die sind sehr, sehr gastfreundschaftlich. Ja. Also wir werden dann auch überall reingebeten, kriegen was zu trinken, zu essen. Jeder würde hier mit dir teilen. Wenn du nichts zu trinken hast, kannst du zu jedem Soldaten gehen und die hier die Straßensperren bewachen. Da wirst du versorgt.
Das ist irgendwie schön.
Ja.
Also wir haben diese irakische Gastfreundschaft, haben wir auch schon öfter erlebt. Und mich beeindruckt es, dass es gibt ja eigentlich nicht viel hier, aber diese, wenn du mit ihnen isst, hast du immer das Gefühl, es ist so Milch und Honig, Land des Milch, also Überfluss.
Und da sind die auch total stolz drauf, dass du irgendwie halt in deren Haus kommst und die dir das auch mal zeigen können, wie die leben.
Ja.
Und dass du auch da absolut nichts zu befürchten hast. Also da legen die halt natürlich auch großen Wert drauf. Also das wäre halt für die auch Das würden die total schlimm finden, wenn dir jetzt da was passiert. Also fühlen die sich dann auch für dich verantwortlich.
Ja.
Obwohl wir halt Sicherheitsleute sind und das eigentlich unser Geschäft ist, aber da sagen die hier und du musst probierst alles aus Höflichkeit, esse ich da auch immer alles ein paar Sachen, sage ich.
Hast du die Leber schon gegessen? Wir hatten vor 2 Tagen Leber, sehr viel Leber. Mir wurde immer wieder neue Leber auf den Teller gelegt. Also ich mag ja Leber, aber nach so 12 Stück ist mir dann auch schlecht.
Da bin ich auch nicht so der Fan. Aber würde ich essen, kauen, ja, runterschlucken.
Was ich auch sehr besonders finde, dieses so, wenn du von außen sieht eigentlich Bagdad super hässlich aus, aber wenn du dann immer in so ein Haus reinkommst, hast du echt das Gefühl, so top-notch, also ich würde es mir nicht so einrichten, mein Haus, also ich brauche halt einfach nicht so eine Couchlandschaft für 70 Leute in meinem Wohnzimmer, aber es ist einfach krass gemütlich, es ist so richtig modern eigentlich, aber von außen immer schon kaputt.
Ja, stimmt, das ist ein bisschen so außen, den immer ein bisschen ramponiert und mitgenommen aus.
Ja.
Auch so der Putz wird da irgendwie nur so dran gesprüht. Und innen drin ist mir auch aufgefallen, sondern hast du auf einmal so einen Kronleuchter, der da 3 Meter Durchmesser hast, wo du dich dann fragst, haben die das Haus drumherum gebaut? aber ja, das scheint, die achten da nicht so wie der Mitteleuropäer, der sagt, naja, Hauptsache einen schönen Garten und dann irgendwie Röhrenfernseher, sondern hier ist genau umgekehrt.
Viele von euch haben sich ja nicht gezeigt, während wir hier gedreht haben, weil ihr eben sagt, wir wollen danach noch vielleicht einen anderen Job haben. Warum ist das so? Warum kann man sich nicht zeigen? Also du wolltest dich auch nicht zeigen. Wir haben echt versucht, dich als Hübschester dieser ganzen Truppe zu überreden, dass du dich zeigen lässt.
Heute nicht mehr mit der Frisur. Ne?
Selbst diese Frisur entstellt dich nicht. wovor hat man Angst, wenn man hier arbeitet und dann eben sich zeigen lässt?
Ich denke auch, das ist halt auch noch für viele fremd. Und du wirst halt so Militär, wird man schon in eine Schublade gesteckt. Da ist noch, nennt sich Deutsche Bundeswehr, also ist noch offiziell für die Bundeswehr. Und wenn du das dann irgendwie privatwirtschaftlich machst, da würde ich ja, wenn mir das jetzt jemand erzählt, auch direkt, ne, Söldner.
Ja.
Der tötet für Geld oder der macht sonst was für schlimme Sachen und ist außerhalb irgendwie dieses, der Staat kann das nicht mehr greifen und da auch keine Strafen verhängen. Aber habt ihr ja auch gesehen, wir verüben jetzt hier keine Straftaten.
Ihr habt uns keine gezeigt.
Und aber das würde auch gegen meine Ideale sprechen. Also
genau, darüber haben wir heute ja gesprochen, dass das deine Ideale auch sind, die du da...
Genau.
Das ist so lustig. Ich habe jetzt mit Absicht das Wort Söldner die ganze Zeit nicht benutzt. Ja. Ich bin sehr froh, dass du es jetzt mal benutzt hast. Erklär doch mal bitte den Hörern und den Hörerinnen, was ein Söldner ist und was du machst und worin es sich unterscheidet.
Ja, ein Söldner...
Weil das ist ja der Vorwurf.
Klare Definition gibt, aber ein Söldner würde quasi für Geld kämpfen. Also du kaufst dir, wenn du jetzt Krieg oder einen nicht magst und Krieg für möchtest und aber keine Armee hast oder die nicht ausreicht, kaufst du dir Kräfte von außen. Das war, glaube ich, schon im Römischen Reich ging das schon los. Und wir sind eine Sicherheitsfirma. Ich sage mal, ich arbeite im diplomatischen Personenschutz im Krisengebiet.
Ja.
Ich sage nicht, ich kämpfe für Geld für den, der am meisten zahlt und töte dafür.
Du schützt für Geld.
Richtig.
Ja. Und kannst du dir, liegt es daran, dass du aus Deutschland oder ich glaube, also dass die Vorwürfe kommen, weil die Leute es nicht verstehen, was man macht oder weil sie eben diesen alten Söldnerbegriff im Kopf haben oder alle an Blackwater denken? Denken ja. Alle an Blackwater? Ich glaube, das ist auch so, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder an Blackwater denkt.
Man halt auch kennen, ne, was da halt vorgefallen ist, so, dass die da ein bisschen freigedreht sind und schon auch Kriegsverbrechen da verübt haben.
Ja. Was verhindert dieses Freidrehen? Also ich habe im Studium mich lustigerweise genau mit diesem Thema beschäftigt, warum es Fotos gibt von Soldaten im Krieg, die auf so Totenköpfe übereinander stapeln oder irgendwelche Leichen schänden. Also wie wirst du so?
Das ist für mich jetzt auch reine Spekulation. Also ich habe auch schon mit welchen gesprochen, die da im Kampfansatz waren. Also jetzt von der Bundeswehr jetzt hier nicht.
Ja.
Mit Amerikanern, die im Irak gekämpft haben, aber... Es wird auch, glaube ich, da werden irgendwie Bereiche freigesetzt in Menschen, die der eigentlich über Jahre geschafft hat, irgendwie zu verdrängen und die, du blendest da alles aus, glaube ich, die gute Kinderstube, komplette Erziehung und dann ist man da irgendwie in so einem Blutrausch. Aber auch Vergeltung war, glaube ich, hier im Irak so ein ganz großes Thema, wenn die irgendwie einen von den eigenen Kräften da umgefallen ist, dann sagen die halt, machen wir Verhältnis 5:1.
Ja. Ich glaube, dass Krieg, dann da zählen nur noch Instinkte.
Ja, der dreckigste Geschäft, bin ich auch kein Fan von, möchte ich hier auch auf keinen Fall sehen.
Ja.
Aber das schärft auf jeden Fall auch die Instinkte und da hoffe ich ja, dass das mich irgendwie weiterbringt. Also ich möchte nicht mein Leben lang in dieser Branche arbeiten.
Wie lange denkst du noch, wirst du in dieser Branche arbeiten?
Die 6 Wochen. Nein, ich kann ja jedes Mal sagen, ich möchte, also ich werde jetzt hier auch nicht gezwungen. Das ja. bin natürlich hier rein auch freiwillig und ich würde gerne noch weiter studieren, ja.
Und du hast ja eigentlich auch ganz präzise Pläne, wo du hin genau. willst. Du willst in die Wirtschaft?
Richtig.
Weil du hast, als wir das erste Mal uns unterhalten haben, da warst du so krass, da hast du mir erklärt, warum du in die Wirtschaft willst. Und da war so viel Begeisterung dahinter, ja. dieses rauszubekommen.
Ja, ich glaube, ich habe dir erzählt, genau beim Essen, ja, wer nichts wird, wird, so ist das immer noch. Und ich habe auch BWL studiert, jetzt bis zum Bachelor. Und mich interessiert halt einfach, was hatte ich gesagt, ja, bei NTV und N24 laufen ja mal die Zahlen durch, ja. also Wechselkurse. Die Aktien in die CS, wie die stehen, und die haben so viel, diese Zahlen, die da durchlaufen, haben so viel Einfluss auf uns oder die lenken unser tägliches Leben. Da steckt so viel Macht dahinter und ich möchte mal wissen, wie die sich zusammensetzen und welche Leute die steuern, weil die eigentlich schlussendlich total den Einfluss über uns haben.
Und ich habe gesagt, das ist die schönste Begründung, die ich je gehört habe von jemandem, der BWL studiert, weil die meisten so sagen, ja, ich wusste jetzt nicht, was ich studieren sollte und bei BWL wusste ich, kriege ich auf jeden Fall einen Job. So, das war schon sehr...
Der Ölpreis, der kann Kriege auslösen, ne? Das ist halt so. Und der wird Kuwait. Halt auch, genau, und der kann halt auch über Geld gesteuert werden.
Wollen wir das für den Hörer und die Hörerinnen, die es nicht wissen, erklären? Der Kuwait-Krieg mit dem Irak ist, glaube ich, ausgebrochen, weil Kuwait die Ölpreise manipuliert hat und Saddam gesagt hat, Saddam war, glaube ich, da war ein Embargo drauf.
Saddam wollte ja dann Kuwait überfallen und dann hatten auch schon die Saudis, die mit den Amerikanern verbündet waren, haben dann schon gesagt, ihr müsst da was machen.
Und jetzt sitzt du hier.
Richtig.
Und bist sozusagen, das ist also alles die Konsequenzen daraus. Also wir haben heute vorhin auch mal kurz gewitzt, Ferdinand II. Wird erschossen und deswegen sitzt du heute hier. Also weil einfach diese
ganzen... So weit können wir zurückgehen.
Ja, diese ganzen Kriege in Europa, also... Ich glaube, was man auch oft vergisst, ist, dass der aktuelle Krieg hatte meist einen Krieg oder einen Konflikt, der noch davor lag. Und davor und davor und davor. Also es hört ja nicht auf. Also so die Grenzenziehung der Engländer in der ganzen Welt. Ja. Kriege. Ja. Überall. Die Grenzenziehung, die von den Engländern, wo sie dachten, vielleicht können wir so Konflikte lösen, die neue Konflikte schüren. Also so Indien, Pakistan.
Ja, der afrikanische Kontinent hier zieht sich weiter, genau, Pakistan, Indien.
Ja. Eigentlich haben die Europäer die ganze Welt kaputt gemacht. Wenn wir ehrlich sind, hat Europa die Welt in den Abgrund gestürzt.
Nur eigentlich, weil der Europäer Ordnung haben wollte und Linien gezogen hat. Ja. Wir brauchen jetzt mal eine Weltkarte, wo das auch mal passt. Und dann
aber dann hast du genug zu tun, jetzt noch für 6 Wochen hier. Du wirst ja dann, glaube ich, kein Söldner, der sich... Also Legion wäre nichts für dich.
Nee. Das wäre auch einfach, da ist wirklich... da sollte man auf jeden Fall schmerzunempfindlich sein, bin ich der Meinung. Und da geht es wirklich nur noch ums Aushalten. Und das würde mich auch irgendwie, also das wäre total intellektueller, totaler Stillstand, denke ich, glaube ich.
Ich glaube, der ist auch ziemlich wichtig dafür. Also ohne Legionäre, die bei der französischen, also bei der Fremdenlegion sind, ich glaube, es ist das Letzte, was du dort brauchst, ist ein hohes Maß an intellektueller Reflexionsgabe. Weil sobald du das hast, würdest du ja ständig in Frage stellen, so was du hier machst, 5 Jahre oder 10 Jahre lang. Ja. Das ist ja auch nicht irgendwie so mal so 3 Jahre oder 2 Jahre, sondern es ist einfach irgendwie so gleich mal... So ein Siebtel deines Lebens gibst du weg
für die Familie. Gerade jetzt umso weiter man ist, dann geht es irgendwann los, Familie gründen, Haus bauen und das passt dann gar nicht mehr da rein.
Ja. Also,
du musst auch, glaube ich, wenn du heiraten willst in der Legion, dann musst du auch danach fragen, ob das denn erlaubt ist.
Hilfe.
Und mit zu Hause schlafen und so weiter, das fällt da alles flach.
Hast du keine Angst, dass du auch einer von den Spinnern wirst, die Gefahr für immer suchen?
Oh, das sagt meine Familie langsam, sagt das auch.
Ob ich das sagt meine nicht auch. Ja. Die machen sich ernsthaft Sorgen darum, wie willst du wieder in die Normalität zurückfinden?
Ja, da habe ich leider auch noch keine Antwort drauf. Also für mich ist jetzt erstmal Abenteuer Irak, das geht jetzt immer weiter in Richtung Arbeit, hatte ich am Anfang auch schon gesagt, das ist jetzt für mich ein Job. Es ist immer noch ein spezielles Umfeld, aber ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage hier, kenne das Umfeld, aber ob ich danach dann irgendwie... Die nächste Spannung suche, das...
Ich habe mehrere hier gefragt, was die so für Hobbys haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel, es gibt hier einen Fremdenlegionär, der auch in unserem Film nochmal eine sehr große Rolle spielen wird, weil er eben sein Gesicht zeigt, weil der hat dann einfach so nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich, was hast du für Hobbys? Und der hat dann so ganz lange überlegt und meinte so, gar keine. Also so, er hört gern Freddie Quinn. Das fand ich schon sehr besonders.
Cool.
Und einen habe ich gefragt, da war ich sehr überrascht. Der kommt aus der ehemaligen DDR. Der meinte dann, er geht gerne ins Theater. Das fand ich sehr, sehr überraschend, weil er eben als Kind damit aufgewachsen ist. Mhm. In der DDR gab es dann überall Theaterstücke und Theater. Hast du denn so Hobbys, wo du sagen würdest, ich könnte mich damit ablenken von meiner Sehnsucht nach dem Abenteuer?
Ja, das wäre zum Beispiel, weshalb ich auch nicht zur Legion könnte, weil ich mich einfach total viel interessiert. Also das ist vielleicht auch, ja, ist es Fluch oder Segen?
Ja.
Jobmäßig interessieren mich total viele Sachen. Das hier finde ich spannend. Ich fand aber auch das spannend, was ich davor gemacht habe.
Was warst du davor?
Ich war bei einer Big Four Gesellschaft in der Wirtschaftsprüfung.
Was ist denn eine Big Four Gesellschaft?
KPMG, Ernst & Young, PwC und EY.
Und du warst bei einer von denen?
Deloitte. EY ist Ernst & Young. Genau, und ich war bei einer von denen.
Also hast du eigentlich schon richtig Schotter auch verdient? Du müsstest es eigentlich gar
Schotter
nicht.
Schotter ist immer Ansichtssache.
Also du hast richtig Geld verdient, sozusagen. Du müsstest gar nicht, also weil ich, man dachte ja auch immer, dass für solche Firmen Leute arbeiten, die es nötig haben, die Geld verdienen müssen. Du hättest es gar nicht machen müssen.
Nein, das stimmt. Das ist ja auch immer, was meine Familie sagt, so, warum machst du das? Also Leute mit deiner, die Ausbildung haben, da sind auch total viele dankbar. Ich weiß auch, dass um an so eine Stelle bei Big Four zu kommen, bis jetzt auch nicht, die werden ja auch nicht verschenkt, sondern ich weiß, dass da viele ziemlich dankbar wären, da überhaupt hinzukommen. Und ich habe halt gesagt, nach anderthalb Jahren, nee, ist für mich nicht greifbar mehr und ich möchte einfach nochmal was anderes.
Also du warst schon sehr nah dran an den Zahlen, die die Weltgeschichte bestimmen.
Genau, deshalb, also eine Eins, da kannst du halt so viele Nullen hintersetzen, das wusste ich auch nicht.
Was ich mich gerade frage, ist, ob diese Job, den du jetzt machst, die Bundeswehr vorher, dann wieder zurück in die Wirtschaft, ob diese militärische Skrupellosigkeit dich eigentlich zum perfekten Kapitalisten macht. Weil du ja dann irgendwie so noch härter eigentlich so entscheiden kannst, weil du sozusagen rein rational entscheidest. Du würdest halt nicht mehr emotional entscheiden, sondern rein rational.
Ja, da muss ich mal gucken, so, ob ich da irgendwie dann auch meine Ideale oder moralischen Vorstellungen dann irgendwie schon verrate und sage, naja, ich drücke jetzt ein Auge zu fürs Portemonnaie, für mein Portemonnaie und dann irgendwie noch 10 Mal. Und ich glaube irgendwie, das hat mich auch immer interessiert, was so Leute, die schon sehr, sehr reich sind, was leitet die noch? Also die nicht mehr arbeiten müssen. So.
Was? Ja, keiner hier, der in dem Raum sitzt, ist reich. Das kann dir leider keine Frage.
Und das habe ich da halt auch versucht, irgendwie herauszufinden. Und ich habe leider auch noch keine Antwort drauf. Jetzt auch noch nicht so viele getroffen.
Ich glaube, man kann Reichtum vielleicht vergleichen mit so Sammeln. Also wenn du so ein Hobby hast und du bist so Sammler. Also zum Beispiel, ich habe früher sehr, sehr lange Magic gespielt. Das ist ein Kartenspiel.
Magic the Gathering.
Ja. Hast du das auch gespielt? Ja. Und ich konnte nicht aufhören, diese Karten zu besitzen. Und ich konnte die nicht mal gebrauchen. Also du spieltest ja dann meistens so 2 Farbkombinationen.
Ja.
Und dann gab es so andere Farben. Aber dann fingst du irgendwann auch an, die anderen Farben zu sammeln und wolltest die wertvollen Karten haben. Du wolltest immer mehr von diesen wertvollen Karten. Du hast dann angefangen, irgendwie so auf Tauschbörsen zu gehen, in so komische Läden, wo es immer übel roch und wo echt üble Menschen auch manchmal...
Das ist ja schon gar nicht mehr rational. Ne? Das ist ja einfach auch dieser emotionale Wert, den du dieser Karte gibst. Natürlich hat die irgendwie einen Sammlerwert, aber es müssen halt auch noch mal Leute das sammeln. Ne?
Ja.
Das ist einfach ein blödes Stück Papier. Das ist genauso wie wir halt Vertrauen haben in einen Schein, wo 100 draufsteht, dass er 100 Euro wert ist.
Und ich glaube, der 100-Euro-Schein ist sowas wie ein schwarzrandiger Schiefendrägen aus der 2. Edition oder sowas. Also sowas so, was einfach keinen Wert eigentlich hat.
Aber bei eBay reinstellen. Ich glaube, da gibt es.
Ich habe mal geguckt, es gibt einen extrem hohen Preisverfall bei Magic-Karten. Ich habe tatsächlich noch meine ganzen wertvollen Magic-Karten und ich dachte, was ist meine Altersvorsorge? Sind irgendwie so alte Karten und dann habe ich vor kurzem geguckt, was früher so 50 Mark wert waren, sind jetzt noch so 3 Dollar oder 3 Euro. Ist gar nichts mehr wert, weil lustigerweise ich dann auch mal vor kurzem wieder Magic gespielt habe und die Karten, die es jetzt gibt, sind unglaublich stark. Also was damals starke Karten waren, sind heute so Commons, also so ganz gewöhnliche Karten. Und das war dann so, aber es ist halt auch Kapitalismus, so Wertverfall.
Ja.
So was vor irgendwie Inflation, also im Prinzip, also gar nicht mal schlechtes, da möchte ich mich für dieses Beispiel loben. Also Kapitalismus funktioniert wie Sammeln von nutzlosen Dingen. Und du willst immer mehr davon haben, obwohl du es gar nicht gebrauchen kannst. Und du willst es anderen wegnehmen. Also da gab es auch Dramen, habe ich da erlebt, wie dann so, wenn dann so 12-Jährige sich Booster gekauft haben und plötzlich so eine super wertvolle Karte drin haben. Und dann kam so meistens mit, ich war es nicht. Also ich habe den Leuten dann nicht die Karten geklaut. Aber da kam dann so, gab's ja, es gab ja immer in jedem Magic-Laden so creepy Ältere. Die kamen dann immer so an und meinten so, ah, das ist eine Scheißkarte, ich geb dir einen Blitz, möchtest du einen Blitz? Guck mal, der kostet nur einen Mana. Und dann hast du denen dann diese Karten abgezockt.
Und das sind ja echt Riesensummen, ja, dann wurdest du echt übers Ohr gehauen, das stimmt. Ja,
dann wurdest du übers Ohr gehauen. Ich hab das nicht gemacht, ich war das wirklich nicht. Ja, aber du hast ja, also ich glaube, was dich auch vernünftig hält, ist, wenn du dich für sehr viel interessierst. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund.
Sport, alles. Aber so mehr so kein Fußball, keine Mannschaftssport, sondern so, wo Leute halt wirklich extreme, also Iron Man finde ich zum Beispiel extrem interessant.
Wirklich?
Wo Leute einfach so, sage ich, das ist einfach, wo jeder Mensch sagen würde, das schafft man nicht. Und die einfach da so weit gehen, wo jeder sagen würde, da hört es auf zu diesen Top-Zeiten. Sonst finde ich noch sehr interessant Strongman, also einfach die stärksten Menschen der Welt, die zwar auch nicht mehr aussehen wie Menschen.
Klar, was du gerade erzählst, klingt so ein bisschen auf wie das Fernsehprogramm von hier ProSiebenMax.
Mutanten.
Strongman, Ironman.
Und CrossFit. CrossFit, ja, die gut, Games fangen jetzt bald an, da bin ich schon gespannt. Da bin ich hier, ich hoffe, das Internet schafft das hier, Games? Das zu streamen. Ja. Sozusagen die Weltmeisterschaft einmal im Jahr. Ist halt aber noch komplett so nordamerikanisch dominiert.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ein Deutscher hingeschafft hat. Aber weißt, die würden ich hatte keine meine große Zeit, Rolle spielen.
Ich hatte dir das, glaube ich, kurz erzählt, dass ich so eine ganz kurze Crossfit-Phase in meinem Leben existierte. Und ich wollte unbedingt immer dieses Brett probieren, wo man mit diesen Holzstöckern nach oben laufen muss.
Ja. Und dann, Pickboard?
Heißt es keine so? Ahnung, es war ein Holzbrett mit Stöckern. Ja. Sah eher aus wie sowas, was in einer Ruhrpott-Kneipe hängt, wo man da so Kölschgläser reinstellen kann. Und ich habe es dann auch mal ausprobiert, ohne irgendeine Form von Training oder Muskulatur zu besitzen und habe mir auch direkt sofort die Schulter dabei fast rausgerissen, weil ich natürlich nicht gerechnet habe. Ich dachte, das sieht immer so leicht aus. Und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber
die kämpfen alle, die da dran sind.
Ja.
Also es wurde bei den Games, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal eingeführt, aber haben auch die Profis waren dann schon am Limit. Also es haben nicht alle geschafft. Er wird dann wieder gesagt, er muss da direkt 10-mal hoch oder so. Also das ist dann nicht so was. Und Vorbelastung war auch schon da, aber ist jetzt nicht schlimm. Das
ich frage mich, ob irgendwann rauskommen wird, dass CrossFit eigentlich eine Weiterentwicklung der Sportspiele der Hitlerjugend sind. Was ist letztendlich genau das, was die Hitlerjugend gemacht hat. Diese komischen Zirkelspiele um schnellste Punkte bis zum Kotzen. Und letztendlich nur ein englischer Begriff. CrossFit hat daraus eigentlich sowas wie so einen Weltsporttrend gemacht. Das ist so. Ich frage mich, ob das Reebok irgendwann bereuen wird, wenn es dann so.
Das hat ja da 2006 Dave Castro, heißt er, glaube ich, der Erfinder. Also ist eigentlich ja noch nicht alt. Ja.
Das ist schon recht alt.
Also so, jetzt das Prinzip natürlich schon mal, wie du sagst.
Ja, also das Prinzip, der hat es nicht erfunden. Der hat es einfach nur
vermarktet.
Der hat es einfach gut vermarktet, genau. Deswegen, das wundert mich dann immer so ein bisschen, wenn dann so im Fitnessstudio, nächster! Das ist dann eigentlich direkt so ein Dreisat- bzw. Phoenix-Dokumentarfilm über die Hitlerjugend. Da siehst du genau die gleichen Aufnahmen, nur dass die alle weiße Unterhemden und blaue Höschen anhaben dabei. Und du siehst sie nicht kotzen. Das ist, glaube ich, der so. Wie viele Minuten haben wir denn? Ich gucke mal kurz auf meine Uhr, weiß ich gar nicht.
55.
Echt schon?
Mhm.
Das war, wir können noch ein bisschen weiter quackeln. Ich fand es aber sehr schön bis jetzt.
Ja.
Die Zeit verging
wie im Flug. Das ging wirklich schnell, jetzt fast eine Stunde.
Also du hast noch 6 Wochen hast du noch hier, dann kommst du zurück. Du hast eine Freundin, die auch sehr gerne diesen Podcast hörst, hast du mir erzählt.
Richtig.
Das können wir, da kannst du, wenn du willst, mal grüßen. Das ist wie so Radio Teddy. Du musst, mach's nicht. Mach grüß nicht.
Okay.
Sie ist ja jetzt schon erwähnt.
Sie, genau.
Sie findet ja jetzt ja schon in diesem Podcast statt. Die ist ja, für die war das doch wahrscheinlich auch eine Überraschung, dass du plötzlich hier bist, weil das ist ja, man kennt es ja nur so aus alten Filmen, wo der Mann plötzlich in den Krieg muss und weg ist. Und ich vermute,
ist eigentlich die größte Kritikerin dafür.
Was sind ihre Kritikpunkte?
Erstens, ich muss das nicht machen. Dann, wir sind so lange getrennt, ist auch wieder, also ich setze da ja auch wieder einfach die Beziehung schon aufs Spiel. Und die Aufgabe, was ich hier mache, ist, findet sie nicht okay und dann dieses Risiko, das einfach einzugehen, das findet sie einfach verantwortungslos, auch gegenüber allen Leuten, ne, die mir irgendwie was bedeuten, denen ich was bedeute. Sie sagt, es will keiner irgendwie auf eine Beerdigung von einem 27-Jährigen. Das ist einfach so.
Glaube ich auch dieses Alter, ich klopfe mal kurz gegen das Holz, diese Superstars, das ist ja, die mit 27 dann die Biege machen. Was antwortest du dann? Weil genau die gleichen Sachen werden zu mir auch gesagt. Das ist total unverantwortlich gegenüber, also mein Vater, ich hatte gerade im letzten Podcast so eine Geschichte erzählt von meinem Vater, der tierisch, also der wirklich ausgerastet ist, als er rausbekommen hat, dass ich nach Afghanistan gefahren bin. Und der ihm dann sagt, für wen und warum und wofür und für ProSieben, warum? Ja. So, und der versteht es nicht. Also er meinte sozusagen, du richtest mit deinem Tod im Ausland so viel Schaden an, Das ist egoistisch und unverantwortlich.
Genau, also, Egoismus, das wird mir auch sehr oft dann vorgeworfen.
So, aber was sagst du dann?
Ich kann es auch nicht wirklich entschärfen, also ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, die macht sich umsonst Sorgen, sondern es ist ja schon berechtigt. Aber ich sage ja, ich kann gut auf mich aufpassen.
Das ist auch das, was ist eine Replik, was wir oft sagen, dann ich passe auf mich auf, ist gut vorbereitet.
Das ist ja quasi mein Beruf, ne? Auch wenn ich auf andere aufpassen soll, dann sollte ich ja erstmal auf mich aufpassen können.
Ja.
Ja, und es ist einfach tief drin, dieses Abenteuer, ist einfach so ein starker Drang. Und ich hoffe, der ist jetzt hiernach auch dann befriedigt.
Ich kann dir schon, also soll ich dir was ganz Dramatisches sagen? Nein. Er wird nicht befriedigt sein.
Ich bin wieder völlig begeistert.
Ja. Also er wird es nicht. Also wirklich jetzt ganz ernst auch. Also ich überlege seit mehreren Jahren, was kann ich hiernach noch tun? Mhm. Also da gibt es so Pläne von, ich baue mir ein Baumhaus. So einfach sozusagen, dass du dich beschäftigst. Irgendwie, dass du eine Kettensäge bedienst im Wald, weil das auch gefährlich ist. Und ja, dann irgendwie so, oder also was kann ich tun? Also du musst, ich glaube, man muss so wie man als Sportler abtrainieren muss, seine Muskeln, musst du irgendwie deine Abenteuerlust abtrainieren. Das ist so, du musst so. Also musst einfach dann im Urlaub vielleicht mit deiner Freundin, wo kannst du Urlaub machen, wo es so halb gefährlich ist.
Sie mitkommen kann.
Ja. Wo sie mitkommen kann, wo es aber auch schön ist. Warte, lass mich kurz überlegen.
Da bist du eigentlich der ideale Reiseführer, das stimmt.
Ja, also Thailand an der kambodschanischen Grenze ist es so heikel, aber auch schön, weil du kannst dann auf diese Insel nach unten, weil da ist so ein Krieg, über den keiner spricht. Also kein Krieg, aber ein Konflikt. Myanmar, da ist auch schön, aber auch ein bisschen gefährlich. Aber es ist halt alles so. Nee, du musst schon eine Stufe höher einsteigen. Ich glaube, mach Urlaub in Nordkorea. Das ist toll, das wird deiner Freundin gefallen. Das Essen ist ganz lustig, was es da gibt. Oh, das ist irgendwie auch gefährlich, aber dann auch wiederum nicht. Also deswegen kann ich dir das empfehlen.
Wiederum
aber
nicht, das hört sich gut an.
Ja. Vielleicht hat deine Freundin so Abenteuererfahrungen? Hat die dann irgendwie so mit dem Rucksack und der besten Freundin durch Südamerika oder hat die mal sowas gemacht?
Also es reizt sie schon, aber es ist halt wieder, also sie muss da schon irgendwie auch die Sinnhaftigkeit sehen und die sieht sie halt hier nicht.
Aber ich glaube, vielleicht musst du das, also wenn du dich entscheidest, dann doch nochmal so einen Trip zu machen, so einen Turn, wie du professionellerweise sagst, vielleicht sollte sie in derselben Zeit mal eine Rucksackreise durch Südamerika machen. Damit, ich glaube, wenn Leute das machen, das ist so wie so ein Initiationsritus. Also zum Beispiel in meinem Leben war der Initiationsritus nach dem Abitur mit dem Interrail-Ticket bis nach Westsahara.
Auch stark.
Also alle sind bis nach Marokko oder viele sind bis nach Marokko zum Kiffen und wir haben gesagt, nein, wir fahren weiter, wir fahren bis nach Westsahara, weil wir können den Zug nehmen, dann steigen wir aus, dann leihen wir uns in Agadir ein Auto und dann fahren wir runter. So. Und da das ging.
Das ist auch krass. Ja.
Und wir sind da durch Minenfelder gelaufen. Also weil wir nicht wussten, weil
das ich ist total, dieser Jugendliche, wo man jetzt sagt, so, ach du Scheiße,
das war auch so krass, weil wir liefen da durch so ein Minenfeld, ohne es zu wissen.
Ja.
Dann haben wir, ein Detail noch und da lagen in diesem Minenfeld Kamele, also tote, so halb verweste Kamele. Und wir dann so, warum liegen denn hier überall so halb verweste Kamele? Lass mal eins angucken. Wir sind hin, haben irgendwie so den Kopf getreten und so, also so den Knochen so bewegt mit den Füßen. Bis wir raus sind aus diesem, noch da wussten wir es ja noch nicht. Und dann waren da diese Steinstapel. Das ist ja dann so mit so Steinstapeln signalisiert, wo was gefährlich ist und wo du nicht hingehen sollst. Und das sind ja dann irgendwie so mehrere tausend Kilometer Küstenstreifen, wo du nicht alle 100 Meter so ein Schild aufstellst, da hier sind Minenfelder. Was wir da gemacht haben, da gibt es so Strände, ich muss es kurz erzählen, weil mir das gerade alles so einfällt. Da gab es dann so Strandabschnitte, wo so Öltanker gestrandet sind. Mhm. Also wirklich, du musst dir vorstellen, du hast einen 1000 Kilometer langen Strand, also wirklich echte 1000 Kilometer, weil diese ganze Ostküste, Westküste eben von Marokko bis nach Westsahara ist ja alles Strand. Und da sind dann halt so Öltanker und wir sind dann auf diese Tanker geklettert.
Ja, so eine Art Schiffsfall würde ich auch spannend
finden. Ja, so reingeklettert.
Da würde ich auch sofort drauf klettern.
So, und dann einfach da überlegst du so, ey, da so ein Rost und du fällst dann einfach durch 17 Decks durch und du wirst von diesen Rostkanten aufgeschnitten. Ja, so, völlig egal.
Kann dir keiner mehr helfen.
Da liegst du dann in diesem Ding und verrottest einfach. Ja. Und die Steigerung davon war noch, dann lag an diesem Strand eine bunte Tüte. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das? Und bin zu dieser bunten Tüte gegangen und habe sie mit meinem nackten Fuß, also mit einem Flipflop, so angeschubst.
Ja.
Und hat dann festgestellt, oh, das ist keine Tüte, das ist irgendein Tier. Und habe später erst festgestellt, dass es sich bei dieser bunten Tüte um eine portugiesische Galeere handelt, was die giftigste Qualle überhaupt ist. Also eine Berührung falsch. Man sieht halt, die haben oben so einen Ballon. Ja. Die portugiesische Galeere ist eine sogenannte Staatsqualle. ich glaube, so ähnlich heißt das Wort, die setzt sich zusammen aus ganz vielen Quallen, die alle giftig sind, einer Art. Und oben haben die so einen Ballon, der hält diesen Ballon über Wasser, weil dann können die so kleine Fische, die vorbeischwimmen, fressen. Und diesen Ballon habe ich da gefunden. Da hängen natürlich auch noch ganz viele andere Quallen dran, die du nicht siehst im Sand. So, oh, das ist eine Tüte. Ich gehe mal durchs Minenfeld an einem rostigen Schiff vorbei und stupse dann mal die Tüte an. Also innerhalb von einer Woche drei Möglichkeiten zu sterben. Aber eben diese Erlebnisse haben das bei mir ausgelöst. Danach wollte ich mehr. Ich saß am Strand und wusste, ich möchte einen Beruf haben, wo ich Abenteuer erleben kann. Und vielleicht sollte deine Freundin mal so eine Reise machen. Und sie muss jetzt nicht gleich irgendwie durch rostige Schiffe und Galeer. Es reicht Kolumbien. Urlaub in Kolumbien reicht meistens. Kolumbien!
Gut.
Das ist ein Land, wo ihr beide mal in Urlaub fahren sollt. Das ist echt gefährlich, aber es ist auch wunderschön. Und man kann aber auch Dinge erleben, ohne eben zu sterben. Ja, aber die Gefahr sitzt im Nacken.
Klasse, was du immer für Werbung machst, genau für die. Ja. Ja, kannst auch ein Reisebüro sonst aufmachen.
Also Kolumbien ist ein super Land, weil da hast du wirklich alles. Also da kannst du wirklich so mit Saufi-Touristen am Strand liegen. Du kannst aber auch echt dann so sagen, okay, ich möchte jetzt mal in Urwald. Und der ist dann auch gefährlich, der Urwald.
Das sind dann definitiv keine Pauschalreisen bei dir.
Ja. Lustigerweise ist mein Urlaub wirklich sehr, wir haben uns heute über den Begriff der Spießigkeit unterhalten.
Ja, genau.
Mein Urlaub ist schon sehr spießig, weil ich dann so auch wirklich die Schnauze voll habe.
Ausgleich.
Ja, also wirklich, also ich brauche wirklich einen dunklen Raum. Also eigentlich dieses Haus hier ist eigentlich mein Urlaub. Dunkler Raum ist mir wichtig, eine Kiste voller Bücher und die Möglichkeit, andere deutsche Touristen zu beobachten. Das reicht mir eigentlich.
Und nicht erreichbar sein, oder?
Nicht erreichbar. Also am liebsten auch so eine hohe Zeitverschiebung, dass damit dann auch am Tag nichts ist. Also einfach Leute angucken, lesen, auf dem Rücken liegen und so Cappuccino trinken. So,
das ich muss auch mal, ich möchte auch andere Deutsche mal treffen, sage ich auch. So irgendwie.
Das macht Spaß.
Bisschen, ja.
Das, ob das auch daran liegt, dass wir beide...
Und wenn man nur irgendwie mal einen Satz mit denen spricht. So.
Ja.
Einfach so, oh.
Ich glaube, weil wir so vielen Ländern sind, wo es keine Deutsche gibt und wir freuen uns dann darüber, dass wir im Urlaub wenigstens so... Und das ist dann auch mal so krass, darüber haben wir es auch schon unterhalten. Und die erzählen dir dann immer so von so Problemen.
Ja.
So, ja, also ich habe diesen Flug gebucht und der war ja, also der hat ganz schön viel Geld gekostet. Und irgendwie so, dann bin ich hier angekommen und dann war das Taxi nicht nett
zu mir. Habt ihr das auch gehört? Oder keine Klimaanlage am Flughafen, das ist ein Unding.
Ja.
Hey. Und der Busfahrer ist so schnell gefahren, ich bin immer mit dem Kopf an der Decke gestoßen, keine Ahnung. Ja.
Und das ist so, ich glaube, das ist das, was du auch erzählt hast. Da hattest du ja im Vorfeld erzählt, dass dieses... Die Welt wird unkomplizierter, umso komplizierter die Welt um dich rum ist. So. Also, was gibt es in Deutschland, was du als Problem bezeichnen würdest, was dich nervt?
Was mich nervt?
Allein, dass du schon jetzt überlegst.
Ja, das ist halt so, das ist, sag ich, wenn ich jetzt wieder nach Hause kommen würde, dann ist man erstmal total demütig, ne? Dankbar, dass man irgendwie hier das sein Zuhause nennen kann, weil man da keine Angst haben braucht.
Also, ja.
Klar, viele sprechen jetzt Sicherheit, lässt nach, aber diese Freiheit steht da wirklich über allem. Also ich würde auch immer die Freiheit da vorziehen, bevor man sich irgendwie einsperren lässt.
Das ist das, was mich tatsächlich auch echt wütend macht, wenn ich dann so Nachrichten in Deutschland lese und höre. Also nicht die Nachricht macht mich wütend, sondern worüber sie berichten, nämlich über Leute, die behaupten, dass die Sicherheitsstatistiken so krass sind. Man kann hier nachts nicht mehr auf die Straße gehen, wir müssen unsere Frauen verstecken. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und du kannst es meinen, aber es ist nicht richtig, finde ich immer. Also wenn du der Meinung bist, dass es so ist, ist okay. Mhm. Aber es stimmt trotzdem deswegen nicht. Weil es gibt kein Land, in dem ich mich sicherer fühle. Doch, in Japan. Aber das ist ja noch ein bisschen extravagant. Aber sozusagen Deutschland ist so dermaßen sicher, dass es so, es gibt keinen Vergleich. Also es reicht schon, wenn du nach Paris fährst oder nach Frankreich und da fühle ich mich schon so ein bisschen unsicherer, da wirkt alles so ein bisschen wackeliger, irgendwie so alle wirken, so alle Polizisten sind so ein bisschen Louis de Finet-mäßig in meiner Wahrnehmung immer, aber so in Deutschland, es gibt einfach in Deutschland, es ist nichts und diese Demut, so wie du es bezeichnest, das ist tatsächlich, das Wort hat mir immer gefehlt, weil ich das auch so empfunden habe, wenn ich zurückgekommen bin, ja, nee, das ist so, ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich wünsche all diesen Menschen, die skandieren, dass wir ein Land sind, das nicht mehr sicher ist, dass die Kriminalstatistiken durch die Decke gehen, dass Deutschland irgendwie zusammenbricht gerade in sich. Ich wünsche Ihnen wirklich eigentlich so eine Art von der Bundesregierung gestiftet, irgendwie so 14 Tage Irak, 14 Tage Somalia, 14 Tage die Länder, die wir alle sehen, um zu verstehen, was eigentlich Gefahr ist und was sozusagen ein unsicheres Land ist.
Das ist ja bei dir nochmal stärker so. Ich war jetzt nur hier in dem, ich nenne es jetzt mal Einsatz. Und da, wenn du das unterstreiche ich dann nochmal, wenn du das so sagst, das ist einfach die Länder oder was ihr gesehen habt, ist ja nochmal deutlich krasser. Und ich finde gut, dass das auch nochmal, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast. Und
wir betonen es auch in der Sendung.
Richtig, also wir halten uns da. Genau, das nicht zurück. Dass sich das jeder mal zu Hause auch ans Herz legt.
Also wir halten uns da wirklich nicht zurück, weil ich finde das so, ich weiß nicht, so wer das Elend der Welt gesehen hat, da ist kein Platz mehr für Rassismus. So, und für Vorurteile, besonders für Vorurteile. Ja. Das ist dann weg. Ja, früher war ich Neonazi, dann habe ich Uncovered gemacht, jetzt wähle ich links. Das war jetzt eine, liebe Hörerin, das war eine witzige Übertreibung zum Ende dieses Podcasts hin. Vielen Dank, Hanu.
Danke auch,
dass Kilo. Du hier warst, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, die Hörer werden es auch danken, weil die letzten Podcasts waren immer, deine Freundin wird es bestätigen können, waren sehr wild und sehr wirre durcheinander, weil wir oft zu viert, viel zu übermüdet Gespräche geführt haben. Und das war ein sehr konzentriertes Gespräch.
Okay, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch gespannt, wenn ich es mir nochmal anhöre, was wir so erzählt haben. Es ging jetzt auch wirklich lange, also die Zeit ging schnell rum, also war es, ist immer ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen. Richtig. Ich wünsche dir noch viele schöne 6 Wochen hier. Wir reisen ja jetzt weiter und der nächste Podcast aus dem Irak ist dann von dort, wo wir gerade hinreisen. Da sage ich jetzt aber zuerst mal nichts mehr.
Oh, passt auf euch auf. Bin gespannt.
Ja, das ist, wenn du das schon sagst, das ist, glaube ich, ein ganz guter Cliffhanger, den du gerade gebaut hast. Ja, wir sind angespannt, sagen wir es doch so. Reicht. Tschüss.
Ciao.